2,3 Millionen Bücher. Das ist der riesige Literaturhaufen, durch den wir uns wühlen können in unserer Universitätsbibliothek. Ganz selbstverständlich nehmen wir uns da all diese Bücher und Zeitschriften aus dem Regal, aber wie die da eigentlich hingekommen sind ins Regal, das fragen wir uns doch relativ selten. Höchstens, wenn die Bib das Buch mal nicht hat, das wir suchen, dann stellen wir vielleicht einen Anschaffungsvorschlag, das habt ihr eventuell auch schon mal gemacht. Und dann, bei diesem Anschaffungsvorschlag, kommt oft Silvia Herb ins Spiel. Die ist nämlich Dezernentin für Medienbearbeitung und auch noch Fachreferentin für Soziologie in der Uni-Bib. Schaffen wir das Buch an oder nicht? Das muss Silvia Herb jeden Tag entscheiden. Ich habe mich mit ihr getroffen und sie zuerst gefragt, Anschaffungsvorschläge, die sind uns bekannt, aber was sind eigentlich all die anderen Wege, wie so ein Buch im Bibliotheksregal landen kann?
Tatsächlich ist das die Aufgabe der Fachreferentinnen und Fachreferenten. Das sind ja immer Fachwissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die zusätzlich eine bibliothekarische Ausbildung als wissenschaftliche Bibliothekare haben. Das heißt, im Rahmen dieses Berufsbildes gehört es zu den zentralen Aufgaben, den Bestandsaufbau, nennen wir das bibliothekarisch, zu betreiben. Universitätsbibliotheken sind typischerweise wissenschaftliche Universalbibliotheken. Die haben drei Zielgruppen, die Studierenden, die Lehrenden, aber eben auch die sogenannten, früher nannte man das Stadtnutzer, also andere Menschen in der näheren oder weiteren Umgebung, die auch Zugang zu wissenschaftlicher Literatur haben sollen. Und diese Fachreferate sollen dann darauf achten, dass das jeweilige Fachgebiet in seiner ganzen Breite und Tiefe, soweit es der Literaturetat zulässt, vorhanden ist. Und das ist genau das Zusammenspiel. Wie viel Geld steht eigentlich zur Verfügung? Und dann ist es die planerische Aufgabe der Fachreferate zu schauen, wie gut kann ich denn mein Gebiet repräsentieren? Wenn ich viel Geld habe, kann ich weiter in die Tiefe gehen. Wenn ich wenig Geld habe, muss ich die Breite immer noch bedenken. Dann wird es in den einzelnen Bereichen vielleicht etwas flacher, dass man nur die grundlegende Literatur beschaffen kann. Und immer schon, seit es Bibliotheken gibt, Bibliotheken gehören ja immer zu irgendeiner Einrichtung, gab es auch nutzergesteuerte Erwerbung durch Anschaffungsvorschläge. Das war immer schon so, früher auf Papier, heute per Online-Formular. Und weil die Bibliotheksetats, und jetzt nähern wir uns der Antwort auf Ihre Frage, weil die Bibliotheksetats in den letzten 20 Jahren in den meisten Fällen stark geschrumpft sind. Bei uns ist er seit 19 Jahren der Normaletat gleich geblieben. Wurde es jetzt immer notwendiger abzuwägen, wie die verschiedenen Bedarfe berücksichtigt werden im Verhältnis zum Gesamtbestandsaufbau. Und wir haben uns entschieden, schon vor langer Zeit zu sagen, gut, natürlich sind die Bedarfe unserer Hochschulangehörigen die höchste Priorität und wir setzen zunehmend auf Anschaffungsvorschläge. Das heißt, die Bedeutung der Anschaffungsvorschläge hat in den letzten 15 Jahren immer weiter zugenommen. Aber es gibt immer noch diesen Anteil, wo Fachreferenten den Markt beobachten. Das heißt, die schauen ganz regelmäßig, was erscheint in den Verlagen, die für mein Fach relevant sind. Im Frühjahr und im Sommer kommen ja die meisten Neuerscheinungen. Das wird geguckt, dann wird geschaut, was davon muss in unserem Bestand. Und dann wird das angeschafft. Heutzutage ist das eben nicht nur mehr gedruckte Literatur, sondern eben auch zunehmend elektronische. Aber das Prinzip bleibt das gleiche.
Wie genau entscheidet sich der Etat für die einzelnen Fakultäten? Hängt das einfach davon ab, wie viele Menschen dort studieren, arbeiten und so weiter?
Tatsächlich gibt es hier an dieser Universität seit mindestens 20 Jahren, einen Verteilungsschlüssel. Es gibt ja eine zentrale Bibliothekskommission, die über sowas entscheidet. Und dieser Verteilungsschlüssel gilt für den Normaletat immer gleich. Also das sind dann prozentuale Anteile. Das hat natürlich was damit zu tun, wie viele Studierende gibt es, wie viele Lehrende gibt es. In den letzten Jahren bekommen wir zunehmend zu diesem Normaletat Sondermittel. Anfangs waren das Studienkontenfördergesetz, heute heißt das ja Qualitätsverbesserungsmittel und so weiter. Jedes Jahr bekommen wir was, sehr großzügig, aber eben jedes Jahr in unterschiedlicher Höhe. Und dafür gelten dann wieder etwas andere Schlüssel, weil das sind ja Mittel für die Lehre allein, nicht für die Forschung, die sind ja zentral zur Verbesserung der Lehre gedacht. Das verteilen wir nach Studierendenzahlen, sodass dann entsprechend viele Lehrbücher in den Bereichen angeschafft werden können, wo es besonders viele Studierende gibt.
Okay, jetzt haben Sie erst schon gesagt, einerseits Anschaffungsvorschläge, andererseits gucken die FachreferentInnen, was sind gerade für gute, wichtige Bücher auf dem Markt, die wir dringend in unserer Bibliothek brauchen. Ganz allgemein, was sind denn da die Kriterien? Nach welchen Maßstäben wird das entschieden? Dieses Buch schaffen wir an und dieses auf gar keinen Fall.
Also so ganz pauschal kann man sagen, eine wissenschaftliche Universalbibliothek wie eine Universitätsbibliothek hat die Aufgabe, erstmal wissenschaftliche Literatur anzuschaffen. Damit fällt schon mal ganz viel weg, was tatsächlich nicht wissenschaftlich ist, was für den gesellschaftlichen Diskurs vielleicht durchaus von Interesse ist, also gerne journalistische Berichte oder dergleichen mehr. Es sei denn, diese wären Primärquellen für die Forschung. Also für uns steht die Wissenschaftlichkeit an oberster Stelle. Dann ist es je nach Fachkultur auch unterschiedlich, ob mehr Bücher oder mehr Zeitschriften gebraucht werden. Also die Naturwissenschaften brauchen mehr Zeitschriften, da fressen die Zeitschriften häufig schon fast den ganzen Etat, da bleibt wenig Geld für Bücher. Die werden aber auch in dem Fach nicht so sehr gebraucht. Während in den Geisteswissenschaften stehen Bücher natürlich weiterhin im Vordergrund, da müssen mehr Bücher angeschafft werden. Aber zum Beispiel kosten geisteswissenschaftliche Bücher auch deutlich weniger als naturwissenschaftliche Bücher, weswegen man mit demselben Etat viel mehr Bücher bekommt. Das spielt natürlich bei der Etatzuweisung auch eine Rolle, dass man sagt, gut, die Naturwissenschaften brauchen deswegen mehr Geld, weil bei ihnen die Materialien teurer sind.
Warum sind die teurer?
Ja, da müssen Sie die Verlage fragen. Also das war jetzt flapsig formuliert. Also der Grund dafür ist tatsächlich, dass sie weniger absetzen. Ich sagte ja gerade, die Naturwissenschaften brauchen weniger Bücher. Da werden in absoluten Zahlen weniger gekauft. Deswegen kalkulieren die Verlage dann auch so, dass es teurer ist.
Ah, okay. Ich verstehe.
Und häufig kommt dann noch dazu, auch das hat auch was mit Fachkulturen zu tun, in den Geisteswissenschaften schreibt eine Wissenschaftlerin, ein Wissenschaftler an seinem Schreibtisch ein Buch und reicht es dann ein in den Naturwissenschaften. Das wissen Sie bestimmt, wird viel mehr kollaborativ gearbeitet, es wird viel mehr laborbezogen gearbeitet, es entstehen dadurch eben auch mehr Kosten. Also das Buch ist teurer, weil mehr Leute beteiligt sind und mehr Geräte. Es kann nicht einfach eine Person am Schreibtisch sitzen und ein Buch schreiben.
Ja. Einleuchtend. Nun sind Sie ja nicht nur Dezernentin für Medienbearbeitung, sondern auch noch ganz konkret in der Soziologie selbst Fachreferentin, also müssen über die einzelnen Bücher entscheiden. Inwiefern sind dann dort auch, Sie können da ja auch nicht aus Ihrer Haut, weil Sie Ihre eigenen Bücher vorlieben, relevant für diese Entscheidung? Also können Sie sich da ganz von so einem eigenen Bias freimachen?
Das sollte ich tunlichst. Also natürlich hat jeder Wissenschaftler auch die eigenen Schwerpunktgebiete. Und wenn ich was zu Arbeits- und Organisationssoziologie oder zu Stadtsoziologie sehe, dann schlägt mein Herz höher. Und dann muss ich wieder meinen Fachreferentenblick einschalten und sagen, tatsächlich, wie viele Stadtsoziologen und wie viele Arbeits- und Organisationssoziologen gibt es hier an dieser Universität eigentlich? Ist jetzt dieses Buch, was ich persönlich ganz toll in unserem Bestand finden würde, tatsächlich für genug Leute relevant an der Universität, dass wir dieses Geld dafür ausgeben wollen? Also das fordert schon manchmal so ein bisschen Selbstdisziplin, da dem nicht nachzugeben.
Wir führen dieses Interview jetzt ja im Jahr 2020. Das gleiche Interview hätten wir uns vor 20, 30 Jahren getroffen und über Bibliotheken gesprochen, wäre das ja sicherlich ganz anders gewesen, weil, wenn wir in die Zahlen gucken, unsere Uni BIP hat aktuell etwa 450.000 E-Books im Angebot, 22.000 Zeitschriften nur noch im Digital-Abo. Das heißt ja auch, Bücherpost muss nicht mehr sortiert werden, die Bücher müssen nicht von Studiehilfskräften in die Regale gepackt werden zum Beispiel. Also was hat sich im Bibliotheksbetrieb eigentlich durch das Aufkommen des E-Books alles verändert?
Man darf den physischen Bestand einer Bibliothek nicht unterschätzen. Also es stimmt, es ist richtig, dass wir im Moment etwa 2/3 unserer Erwerbungsausgaben für elektronisches Material ausgeben. Deswegen sind aber noch trotzdem große, große Teile unseres Bestandes physisch. Also es müssen nicht mehr Bücher ins Regal gestellt werden, das würde ich so nicht bestätigen. Das Problem ist eher, oder was heißt das Problem? Die Situation ist eher so, dass etwas dazugekommen ist. Alles, was bisher war, muss auch noch gemacht werden, weil der physische Bestand verliert nicht an Bedeutung. Der ist da, der muss weiter gepflegt und bedient werden. Das Elektronische ist dazugekommen. Und auch beim Elektronischen, man denkt dann, naja, man hat es einmal gekauft und verlinkt und damit ist die Sache erledigt. Tatsächlich erfordert diese Zugänglichkeit regelmäßige Pflege. Es muss regelmäßig geschaut werden, stimmt es noch, funktioniert der Zugang noch oder muss was unternommen werden. Da liegen technische Vorgänge dahinter. Das sind einfach in der Bibliothek andere Menschen. Es sind nicht mehr dieselben Menschen, aber sind andere Menschen dann damit befasst. Also insgesamt ist tatsächlich nicht weniger Arbeit in Bibliotheken, sondern mehr, weil das Material vielfältiger wird.
Im Zusammenhang mit den E-Books, also ist jede einzelne Buchanschaffung immer auch eine eine wirklich händische Entscheidung? Oder gibt es auch Verlage, die ganz automatisch, wenn da ein Buch rauskommt, eigentlich, da guckt kaum noch jemand drauf, das wird sofort angeschafft, einfach nur, weil es Buch X von Verlag Y ist?
Die Fachreferenten haben natürlich bezogen auf ihr jeweiliges Fach ihre Kriterien im Kopf, die im Prinzip gleich sind. Was wird in der Fachkultur benötigt? Wie groß muss der Anteil von Zeitschriften? Wie groß der Anteil von Büchern sein? Wünscht die Fakultät, wünscht das Fach mehr elektronisch oder mehr Print? Manchmal kann man ja bei Büchern entscheiden, ob man elektronisch oder Print kaufen will. Dann kommt dazu genau die Frage, was ist inhaltlich hier für das Haus relevant? Welche speziellen Teilgebiete meines Fachs werden hier benötigt? In der Soziologie, um bei meinem Beispiel zu bleiben, haben wir 10 Arbeitsgruppen. Da sind nicht alle Teilsoziologien vertreten. Und dann kommt genau das, was Sie eben auch schon vermutet haben. Innerhalb dieses Rasters gibt es Verlage, von denen man weiß, ja, ich kann praktisch aufgrund dieses Profils bei diesem Verlag fast alles kaufen oder sollte alles kaufen, und bei anderen Verlagen, die vielleicht spezialisiert sind auf ein Teilgebiet, was wir hier gar nicht haben, da brauche ich vielleicht nicht so sorgfältig die Prospekte anschauen. Das ist tatsächlich so. Und bei E-Books tatsächlich wird nicht mehr immer einzeln entschieden über jeden einzelnen Titel, sondern E-Books werden häufig auch in Paketen gekauft. Nicht, weil wir das so möchten, wir schnüren diese Pakete nicht selbst, sondern die Verlage bieten die in Paketen an. Den Springer Verlag, den Sie sicher kennen, der bietet seine gesamte Jahres-E-Book-Produktion jeweils in groben Fachpaketen an. Und dann muss man auch das ganze Paket kaufen als Bibliothek. Sie als Endnutzer, also als Studierender oder Lehrender, wenn Sie bei Amazon im Katalog schauen, Sie können auch einzelne E-Books von Springer kaufen. Bibliotheken können aber immer nur das ganze Paket kaufen oder eben nicht.
Damit sind wir bei der Frage des Preises eines Buches oder dieser Bücherpakete, wie Sie sie gerade beschrieben haben. Kann man es denn so vereinfacht trotzdem auf die Formel bringen, dass ein günstiges Buch schon höhere Chancen hat, angeschafft zu werden von der Bibliothek als ein teures Buch?
Nein, kann man nicht tatsächlich. Also es gibt schon die Entscheidung, wenn Sie jetzt heute ein Lexikon für 28.000 Euro vorschlagen und es ist Januar, dann muss
ich. Gibt es das?
Das kommt vor. Nicht häufig, aber ich habe bewusst ein sehr großes, also aber so 2.000 bis 4.000 Euro kommt häufiger mal vor. Große Lexika eher selten. Also wenn Sie in den vierstelligen Bereich gehen mit Ihrem Vorschlag und es ist Januar, dann muss ich als Fachreferentin Ihnen sagen, im Moment kann ich das und möchte ich das noch nicht entscheiden, weil ich noch nicht weiß, ob ich am Ende des Jahres dann noch genug Geld überhaben werde. Dann nehmen wir das auf eine sogenannte Desideratenliste. Das ist auch ein ganz uraltes Instrument in Bibliotheken. Man pflegt eine Liste oder auch eine Datei, wo man die Wünsche, die vorliegen, die aber im Moment noch nicht finanzierbar sind, erstmal mitführt übers Jahr. Und wenn am Ende des Jahres noch genug Mittel über sind, dann greift man sich diese Liste und versucht, das auch noch umzusetzen. Also wir nehmen tatsächlich jeden Wunsch, der aus der Universität kommt, als Bedarf, hinterfragen das gar nicht. Wenn Sie mir sagen, Sie brauchen dieses Buch im Rahmen einer Lehrveranstaltung, dann hinterfrage ich das nicht, bezweifle ich das nicht. Ich gehe davon aus, Sie brauchen es. Und sofern die Mittel verfügbar sind, würden wir diesen Wunsch erfüllen. Vielleicht manchmal etwas zeitverzögert, bis wir wissen, die Mittel werden auch reichen für alle.
Zentral ist also, wird das Buch gebraucht oder nicht? Von einer Person wird es ja möglicherweise gebraucht, wenn es die zur Anschaffung vorschlägt. Hat die Universitätsbibliothek dazu eigentlich Zahlen, wie viele Bücher seit Jahren in den Regalen rumstehen und quasi seit Jahren dort nicht rausgenommen wurden?
Ja, tatsächlich gibt es solche Statistiken, weil wir ja für alle entleihbaren Bücher das gut nachvollziehen können, denn die Bücher werden ja verbucht. Das heißt, in unserem System können wir tatsächlich nachvollziehen und tun das auch regelmäßig. Die Fachreferentinnen bekommen jedes Jahr oder zweimal im Jahr Nutzungsstatistiken, wie häufig über die Bände, die nicht genutzt worden sind, so muss man es sagen, oder selten genutzt worden sind, oder die besonders häufig genutzt worden sind. Natürlich sehen wir das nicht bei Büchern und Bänden, die nicht entleihbar sind. Das ist ja bei uns sehr wenig. Da sieht man es nicht, aber für alle anderen Bände sieht man es. Wir sehen nicht, wer die entliehen hat. Das interessiert uns auch gar nicht. Wir sehen nur, das ist in den letzten 2 Jahren 0-mal oder eben 27-mal entliehen worden. Wenn es häufig genutzt worden ist, stellt sich die Frage, schaffen wir Mehrfachexemplare an, weil es so häufig benötigt wird? Wenn es selten genutzt worden ist, dann sortieren wir natürlich auch Bände aus, weil wir den Platz brauchen für neuen Zugang. Also ja, das kommt vor, aber es heißt auch nicht, dass wenn ein Buch nur einmal in den letzten 5 Jahren genutzt worden ist, dass es deswegen keinen Wert hat. Je anspruchsvoller ein Buch ist, je hochspezialisierter, umso wertvoller kann sein Wert oder umso höher kann sein Wert für die wissenschaftliche Community des Fachs sein. Aber es brauchen dann halt nicht alle Studierenden in den ersten Semestern.
Zu den Büchern, die quasi nie benutzt werden, wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Denn in dem letzten Jahresbericht 2015 habe ich gefunden, dass 2015 fast 10.000 Bücher und Zeitschriftenbände aus dem Bestand genommen wurden. Das sind dann genau diese 10.000 Medieneinheiten, sage ich jetzt mal, die einfach nicht benutzt wurden.
Nein, es kann auch sein, dass sie nicht mehr benutzbar sind. Das ist das andere. Also wir haben ein Absetzungsprofil, nennt sich das dann. Also bibliothekarisch nennt man das Absetzung. Wir haben auch ein Profil, ein Konzept dafür. Wir als Fachreferentinnen und Fachreferenten bekommen immer Bücher auf den Tisch, die so stark abgenutzt sind, dass sie eigentlich nicht mehr reparabel sind. Das ist das. Und dann müssen wir schauen, haben wir noch ein Exemplar im Bestand? Denn das ist immer das Grundprinzip. Wir sehen zu, dass wir von allen Werken, die wir haben, mindestens ein Exemplar im Bestand behalten. Das heißt, die vielen, vielen, die wir absetzen, da setzen wir häufig mehrfach Exemplare ab. Der typische Fall dafür wäre ein Band, der in den 60er Jahren 30 Mal für die Lehrbuchsammlung angeschafft wurde. Von einem Lehrbuch aus den 60er Jahren. Da brauchen wir jetzt keine 30 Exemplare mehr. Da gibt's neuere Lehrbücher, von denen wir dann auch wieder mehrfach Exemplare anschaffen. Aber wir würden auch nicht alle 30 absetzen, sondern wir würden zusehen, dass mindestens eines noch im Bestand bleibt. Denn in der Wissenschaft ist es ja immer so, irgendwann wird alles historisch interessant. Dann sollte es tunlichst noch im Bestand sein. Und es gibt in der Bundesrepublik unter allen wissenschaftlichen Bibliotheken eine Absprache. Das nennt sich das System der verteilten Literaturversorgung. Da ist sogar abgesprochen, dass wenn alle unsere Exemplare jetzt kaputt sind oder wir hatten es nie, es muss sichergestellt sein, dass irgendwo in Deutschland von jedem wissenschaftlichen Werk ein Buch, ein Exemplar vorhanden bleibt. Deswegen schauen wir nicht nur in unserem Katalog, sondern wir schauen auch tatsächlich in den Katalogen der anderen Bibliotheken nach. Wenn es noch einmal irgendwo vorhanden ist, dann wird es ja über die Fernleihe, steht es wieder allen zur Verfügung.
Ich würde gerne nochmal zu den Anschaffungsvorschlägen zurückkommen, weil das ja echt gerade für Studierende, wir sind hier im Campusradio, irgendwie so das Relevanteste ist. Wir suchen nach einem Buch in der Bibliothekssuche. Verdammt, das gibt es nicht. Jetzt schlage ich es also fix vor, vielleicht habe ich ja Glück. Mich würde total interessieren, was würde eigentlich fehlen der Bibliothek, wenn es ab morgen plötzlich, wenn alle Studierenden und MitarbeiterInnen an der Uni kollektiv beschließen, kein Bock mehr, wir schlagen jetzt der Uni-BIP nichts mehr vor. Das ergibt zwar nicht viel Sinn, gebe ich zu, aber was würde der Uni-BIP dann fehlen? Also welche Rolle spielen diese Anschaffungsvorschläge wirklich?
Das wäre ziemlich schlimm, wenn das so wäre, denn ich hatte ja gesagt, in den letzten 10, 15 Jahren haben wir zunehmend darauf umgestellt, hauptsächlich die Bedarfe, die uns gemeldeten Bedarfe zu decken. Also ich in der Soziologie schaffe bestimmt zu 80% nach Anschaffungsvorschlägen an. Seit ich hier an der Universität bin, seit 2005, habe ich meine Fakultät und die Studierenden immer ermutigt, macht so viele Anschaffungsvorschläge, wie sinnvoll sind, und darauf kann ich mich jetzt auch gut verlassen. Das ist in vielen Fächern gleich, also nicht in allen. Es gibt Fächer, da gibt es weniger Anschaffungsvorschläge, aber zum Beispiel in der Pädagogik, in den Gesundheitswissenschaften, in der Psychologie, um nur mal einige zu nennen, gibt es Geschichte ganz stark vorne mit Anschaffungsvorschlägen. Das heißt, wenn wir die morgen nicht mehr bekämen, hätten wir als Fachreferenten und Fachreferentin auf einen Schlag wesentlich mehr Arbeit.
Wie viele sind das eigentlich? Wie viele landen da in der Woche auf Ihrem Schreibtisch?
Also bei mir in der Soziologie pro Tag zwischen 5 und 10. Mit den üblichen universitären Schwankungen, im Semester mehr, in den Ferien weniger. Aber so, wenn man sagen würde, pro Arbeitstag 5, dann läge man sicher richtig.
Wir haben über die Kosten und die Kriterien schon gesprochen. Wie oft müssen Sie denn diese Anschaffungsvorschläge ablehnen, einfach nur aus dem Grund, sorry, kein Geld da?
Tatsächlich müssen wir wegen Geldmangel eher selten ablehnen. Eher kommt es vor, dass Sachen vorgeschlagen werden, die einfach nicht mehr im Buchhandel verfügbar sind. Daran denkt ein Endnutzer häufig gar nicht, weil man bei Amazon im Katalog scheinbar alles findet. Aber tatsächlich sind manche Bücher ja einfach vergriffen. Gerade oder sogar klassische wissenschaftliche Werke können manchmal nicht mehr beschafft werden, einfach weil sie nicht auf dem Buchmarkt sind. Und für den Bibliotheksbestand ist es gar nicht so sinnvoll, antiquarisch Bücher zu bestellen, weil antiquarische Werke häufig dann zerlesen sind, mit Anstreichungen versehen sind und so weiter. Das ist gar nicht so gut für den Bibliotheksbestand. Das machen wir deswegen nur in Ausnahmefällen. Also das ist mal ein Grund. Es ist gar nicht mehr käuflich erhältlich. Ein anderer Grund ist, dass doch auch Dinge vorgeschlagen werden, die einfach nicht den wissenschaftlichen Charakter haben. Ich habe das vorhin schon mal angedeutet. Bei mir in der Soziologie, zu der ja hier auch die Politologie gehört, werden häufig journalistische Werke vorgeschlagen. Wenn also ein Journalist in ein Krisenherdland gereist ist und hat darüber ein gutes, interessantes, wichtiges Buch geschrieben, dann ist es trotzdem kein wissenschaftliches Buch. Da ist das Verständnis manchmal etwas gering, wenn ich dann sage, nee, geht leider nicht. Also und deswegen schöpfen wir gewöhnlich unseren Ermessensspielraum aus. Wenn ich sehe, wir haben in diesem Jahr genug Geld, dann kann ich auch sagen, gut, wir bewerten es als Quelle und schaffen es an. Wenn das Geld ganz knapp ist, muss ich dann eben streng sein und sagen, na, es ist kein wissenschaftliches Werk, das können wir leider nicht anschaffen.
Da muss ich zugeben, bin ich selbst betroffen. Ich habe Ihnen mal einen Anschaffungsvorschlag geschickt vom Spiegeljournalisten Nils Minkmar, der Zirkus, und ja, ich habe es leider nicht bekommen. Jetzt weiß ich warum. Ich wollte mich noch beschweren. Nein, ich verstehe es sehr gut.
Also wir versuchen schon auch immer in unseren Antworten, wir wissen, dass das ein bisschen ein Affront ist, wenn man ablehnt. Deswegen versuchen wir in unseren Antworten auch zu erklären und zu erläutern, warum diese Entscheidung jetzt so ausgefallen ist.
Abschließend würde mich interessieren, hat die Unibib, wer könnte es sagen, wenn nicht Sie, hat die Unibib denn alle Bücher, die sie so möchte? Und wenn nicht, was fehlt? Woran liegt's?
Also in meinen Schulungen sage ich immer, wir haben etwa 2,5 Millionen Bände Bestand. Das ist sehr gut für eine Universitätsbibliothek, aber es ist längst nicht alles an wissenschaftlicher Literatur, was auf der Welt verfügbar ist. Und dementsprechend lautet meine Antwort, nein, wir haben nicht alles, was wir haben möchten, aber das hat keine wissenschaftliche Bibliothek. Wir haben das Glück, dass wir in den letzten Jahren häufig von Sondermitteln profitiert haben, die uns Spielraum gegeben haben. Und wir haben gerade ganz aktuell, bekommen wir Sondermittel für Forschung und zur Verbesserung von Forschung und Lehre, die uns ermöglichen, unser Evidence-Based Selection-Angebot, das heißt nutzergesteuertes Erwerbungsangebot im Bereich E-Books, deutlich auszudehnen. Das heißt, im Moment bin ich ganz glücklich. Im Moment würde ich mich nicht beschweren, weil wir über die nächsten 3 Jahre tatsächlich ganz viele Plattformen und Verlage mit ihrem kompletten E-Book-Angebot anbieten können. Dann werden die Daten in unserem Bibliothekskatalog eingespielt. Das sieht dann für Sie als Nutzer so aus, als hätten wir die Bücher schon gekauft. Das ist aber tatsächlich noch gar nicht der Fall. Sie können über den Link auf dieses Buch kommen. Sie können es nutzen wie Bücher, andere Bücher, die wir gekauft haben, auch. Und wir als Bibliothek bekommen regelmäßige Statistiken von den Verlagen und Plattformen und entscheiden dann anhand der Nutzungsstatistiken, welche Bücher wir tatsächlich kaufen. Das beantwortet wieder so ein bisschen Ihre Frage von vorhin. Was ist, wenn nur einmal genutzt wird, dann müssen wir es auch nicht kaufen. Das ist der Vorteil. Also Sie können in den nächsten 3 Jahren 400.000 E-Books mehr nutzen als bisher. Und wir kaufen davon aber wiederum nur diejenigen, die am meisten genutzt worden sind.
Das klingt, wenn wir jetzt nur auf die Unibib und auf die NutzerInnen der Bibliothek gucken, nach einer ziemlichen Win-Win-Situation.
Gerade ist es, also diese nächsten 3 Jahre werden tatsächlich, was unser E-Book-Angebot betrifft, sehr idyllisch werden für uns. Man muss dann natürlich sehen, ob sich irgendeine Form von Verstetigung dahingehend einrichten lässt, dass wir in dieser Breite weiter anbieten können. Der Vorteil solcher Angebote ist eben wirklich der, dass man sehr viel mehr Titel in den Katalog einspielen und damit anbieten kann, als man nachher bezahlen muss. Aber man muss auch den Verlagen vorher zusichern, dass man in einer bestimmten Höhe E-Books kauft. Wir haben also seit 2011 solche Angebote genutzt, aber wir konnten uns jedes Jahr nur eins leisten. Wir haben mal die Plattform von De Kreuter, mal JSTOR E-Books, mal den Anbieter EBSCO oder den Verlag Wiley nutzen können. Dann haben wir, weil wir eben nur eine bestimmte Summe zur Verfügung hatten. Schöner ist es natürlich, wenn man so wie jetzt praktisch alle EBS-Angebote, die auf dem deutschen Markt verfügbar sind, anbieten kann für Sie als Nutzer. Es ist, als würden Sie in irgendeinem Buchhandelskatalog gehen und finden dort alles vor, was im Angebot ist und können es auch direkt nutzen. Aber es kostet die Universität viel weniger, weil wir eben am Ende nur die meistgenutzten kaufen müssen.
Wenn Sie in die Zukunft schauen, haben Sie da gerade noch so andere Herzensprojekte, die ganz konkret den Alltag von den Bibliotheksnutzerinnen und Nutzern beeinflussen werden?
Also der Anteil von elektronischem Material wird generell mehr steigen. Wir haben jetzt viel über E-Books gesprochen, aber es gibt natürlich auch Zeitschriften. Sie haben vielleicht schon in der Tagespresse gelesen, dass es ein Projekt gibt namens STEEL. Auch das ist deutschlandweit. Da führt eine Projektgruppe STEEL, die von der Hochschulrektorenkonferenz angeleitet wird, Verhandlungen mit den großen Verlagen Springer, Wiley und Elsevier durch. Mit Wiley wurde bereits seit letztem Jahr ein Vertrag verhandelt. Springer beginnt jetzt dieses Jahr, ist ganz frisch der Vertrag geschlossen. Bei Elsevier steht das Ergebnis noch aus. Und das ist ein ganz großes Projekt, was eine Transformation nach sich zieht von den Subskriptionskosten zu den Publikationskosten. Bisher bezahlen Universitäten, Bibliotheken ja Abokosten für Zeitschriften. Wer diese Abokosten nicht bezahlen kann, hat keinen Zugriff auf die Zeitschrift. Das ist natürlich in der Wissenschaft nicht schön. Schön wäre es ja, wenn alle Wissenschaftler dieser Welt auf das Material Zugriff hätten. Deswegen versucht man unter dem Begriff Open Access seit Jahren zu erreichen, dass wissenschaftliche Zeitschriften möglichst allen zur Verfügung stehen. Die kommerziellen Verlage, die diese Zeitschriften verlegen, haben aber natürlich Gewinninteressen. Wie kriegt man das jetzt also hin? Darauf zielen jetzt diese Verträge. Die Verlage kriegen weiterhin Geld von den Universitäten, aber nicht mehr für das Abo, für die Subskription, sondern für die Publikation ihrer Wissenschaftler. Also wir bezahlen dann an Wiley jetzt nicht mehr irgendwelche Abokosten. Wir haben auf alle Zeitschriften von Wiley Zugriff. Früher hatten wir 160 Abos, jetzt haben wir 1600 Zeitschriften im Zugriff im Rahmen dieses Vertrags. Wir bezahlen aber tatsächlich die Publikationen, die Bielefelder Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bei Wiley veröffentlichen. Und das heißt, das ist die Idee, das ist das große Projekt der Zukunft. Weg davon, dass Bibliotheken dafür bezahlen, dass ihre Angehörigen etwas lesen können. Lesen sollen alle Menschen auf der Welt können, sondern es wird bezahlt, was publiziert wird.
Da ist also einiges im Umbruch in der Bibliothekswelt. Und ja, für mich klingt das zumindest so nach vielem, auf das sich gerade BibliotheksnutzerInnen freuen können. Frau Herb, vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne.